75% sehen das oder haben die Sorge, dass sie sich nicht schnell genug adaptieren können an die neuen Gegebenheiten. Weil wenn alle sich wandeln, ist ja alles im Fluss. Du hast also kein Playbook. Du musst sehr agil sein und trotzdem eine klare Vorstellung davon haben, wie du dich wandeln möchtest.
Ihr hört Circulase Now, den Podcast der Impact-Initiative Circulase. Wir sprechen mit den Macherinnen und Vordenkerinnen über Erfolgsmodelle und Meilensteine der Circular Economy sowie über Konzepte und Strategien, die uns beim Neu- und Umdenken helfen. Now, wir haben ja nicht ewig Zeit. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Circulase Now. Mit meinem Gast Rosa Riera spreche ich über das Thema Mindset-Wandel als Grundvoraussetzung für das Gelingen aller Transformationsprozesse. Rosa hat eine beeindruckende Karriere bei Siemens hingelegt. Sie hat für den Konzern unter anderem in New York gearbeitet und war zuletzt VP Employer Branding and Social Innovation. Spricht man mit ehemaligen Kolleginnen, geraten sie ins Schwärmen. Sie habe die Themen völlig neu gedacht, sei mutig und enorm kreativ. Rosa sitzt in diversen Aufsichts- und Beiräten. Sie ist Deputy Chairwoman bei der Staatsstiftung und seit einem Dreivierteljahr Aufsichtsratsmitglied der Aurelius Equity Opportunities SE. Und seit Herbst 2022 ist sie Co-CEO bei The Next We. Die Firma wurde 2017 gegründet und unterstützt Unternehmen wie Nestle, Pfizer, Douglas, Viessmann und Ricola bei ihrer Transformation und deren Führungskräfte bei ihrer Entwicklung. Mein Name ist Natascha Zelko, ich bin die Co-Founderin von Curace und ich hoste Circulase Now im Wechsel mit meinem Kollegen Jan Möllendorf. Ja, herzlich willkommen Rosa Riera zu unserem Podcast von Circulase Now.
Ich bin so froh, dass wir zusammenkommen und ich freue mich sehr.
Ja, unser Thema heute, und ich könnte mir keine bessere Expertin vorstellen dazu, ist das Thema It all starts with the mindset. Wir haben das bewusst gewählt, relativ am Anfang unserer Podcast-Reihe. Es ist ja Episode 2 heute. Und weil wir sagen, etwas so Gewaltiges wie eine Transformation bekommt man nur hin mit dem richtigen Mindset. Das hören wir auch immer wieder und es ist ja auch total richtig. Wir wollen heute mal klären, was das eigentlich konkret bedeutet. Und wir sind ja in einer Situation gerade, wo wir nur noch in Mega-Wänden leben sozusagen, in multiplen Wänden, Energiewende, Heizungswende, Mobilitätswende. Es könnte einem ja richtig schwindlig werden, so viel Wenden, wie wir vollziehen müssen. Ja, wie stellt sich das für dich dar?
Ich sehe das auch und ich sehe das auch bei meinen Recherchen, Gesprächen mit Kunden. Die Herausforderungen sind enorm und die Auslöser in Teams, also was diese Krisen auslösen bei Teams, sind eben auch enorm. Und was wie immer der Fall ist, wenn Menschen dann aber in Aktion kommen, dann wird der Knoten oft zerschlagen. Und das passiert meistens dann, wenn in Teams spürbar ein Wandel oder wenn in Teams ein Wandel spürbar ist. Und das kann eigentlich nur dann passieren, wenn auch vorab ein Mindset-Wandel stattgefunden hat. Denn wenn man mit dem gleichen Vorbehalten, mit der gleichen Perspektive an ein Thema herangeht, was vorher nicht gut adressiert werden konnte, dann ist es sehr schwierig, dass man plötzlich tatsächlich zu neuen Lösungen kommt. Sondern erstmal muss man das Thema neu denken. Und das ist, warum Mindset-Wandel so mächtig ist und warum Veränderungsprozesse dort ansetzen müssen und nicht, wie so oft, beim Verhalten der Menschen, der Führungskräfte meinetwegen, der ganzen Teams. Man überlegt sich, wie müssen die handeln, damit es besser wird und gibt denen dann Tools in die Hand, wie sie sich anders verhalten können. Das ist auch alles nicht verkehrt. Aber wenn sie immer noch genauso über die Sache denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie in dem Moment, wo sie nicht mehr sich konzentrieren auf ihr neues Verhalten, auf alte Muster zurückfallen. Mhm. Um das zu vermeiden, setzt man beim Mindset an.
Mhm. Inwiefern ist es denn auch angekommen bei den Führungskräften? Gibt es da so ein Stimmungsbild, was man zitieren könnte?
Zum Thema Mindset oder zum Thema, meinst du insgesamt zu den Veränderungen?
Ja, genau. Uns ist ja allen klar, wir lesen es jeden Tag. Und wir, wie gesagt, wir haben es ja bewusst an Anfang gestellt, weil wir sagen auch, eine Veränderung von einer linearen zur zirkularen Wirtschaft setzt ja als allererstes einen Mindset-Wandel voraus. Und deswegen die Frage, gibt's da irgendwie belastbare Zahlen dazu?
Also zur Veränderung glaube ich schon, dass es da inzwischen sehr, sehr starke Erkenntnisse gibt. Beispielsweise Alex Partners, das ist eine Beratung, die sich auf große Transformationsprojekte spezialisiert hat. Und die haben bei ihren in ihrer Community nachgefragt und haben herausgefunden, dass zum Beispiel in Deutschland unfassbare 96% der Executives, also der CEOs und Führungskräfte, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer etc., die sagen, die müssen und wollen ihr Geschäftsmodell in den nächsten 3 Jahren komplett verändern. Die Studie wurde letztes Jahr gemacht, also überlegt dir mal, was das bedeutet. Alle müssen sich komplett wandeln. Und dann haben die weltweit auch weiter in dieser Studie befragt und gesagt, viele Führungskräfte, viele Executives, also 75%, sehen das oder haben die Sorge, dass sie sich nicht schnell genug adaptieren können an die neuen Gegebenheiten. Weil wenn alle sich wandeln, ist ja alles in Fluss. Du hast also kein Playbook. Du musst sehr agil sein und trotzdem eine klare Vorstellung davon haben, wie du dich wandeln möchtest. Und dann sagen 85% geben zu, dass sie noch nicht mal wissen, wo sie anfangen sollen. Das ist einfach so unfassbar viel. Ja. Und wenn du dir diese Zahlen vor Augen führst und dann dir überlegst, wie groß die Veränderungsprozesse sind und wie viel sich Menschen verändern müssen, dann siehst du, wie viel Sorgen, wie viel Ängste, wie viel Vorbehalte dann auch entstehen. Weil ich sage nicht, dass Leute grundsätzlich veränderungsmüde sind oder dass Leute sich grundsätzlich gegen Wandel sträuben. Also es gibt manchmal, wenn irgendwelche Sachen viral gehen oder wenn irgendwelche Technologien in Windeseile adaptiert werden, wie zum Beispiel iPhone, das war ein Wandel, den haben wir alle sehr, oder Smartphones, nicht iPhone zu sagen, aber Smartphones haben wir alle super schnell angenommen. Dieser Wandel ist schnell vollzogen worden. Warum? Weil es uns klar war, was die Benefits für uns waren, weil es leicht war, sich solche Geräte zu besorgen. Und dann haben wir das alle gemacht. Also das ist nur ein kleines Beispiel, aber ein Beispiel, wo Wandel extrem schnell stattfindet. Aber da war uns einfach klar, was das bedeutet und so weiter. Bei vielen anderen Prozessen eben nicht.
Ja, gut, Apple war natürlich immer gut, Begehrlichkeiten zu schaffen, ne? Also, dass man es haben will. Also, das ist, aber auch das müsste man vielleicht als Blaupause nehmen. Wie kann man denn die Leute davon überzeugen, ne, dass es gut ist? Weil wir sind, es gibt ja die Zahlen aus der Psychologie, nur 20% der Menschen lieben Veränderungen. Die sind die sogenannten Sensation Seeker. Der Rest ist eher skeptisch bis ablehnend. Aber wir wollen ja darüber sprechen, wie man aus diesen 80% vielleicht doch irgendwie, wie man die vielleicht doch umschiften kann Richtung Sensation Seeker, wenn man jetzt richtig adressiert. Jetzt reden wir ja sehr viel über Mindset. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es oder vielleicht eher die Furcht, dass es zu einem Buzzword verkommen könnte, weil wir reden viel drüber, vielleicht meinen wir nicht immer das Richtige oder vielleicht verschwimmen auch da die Begrifflichkeiten. Also wie kriegen wir da Trennschärfe rein?
Zum einen, ich finde es trotzdem richtig und wichtig, dass wir über Mindset sprechen, dass es uns bewusst wird, wie wichtig das ist, gerade in diesen Zeiten der Veränderung. Ich glaube, wo es aufhört und wo es dann stoppt und die Leute sozusagen hungrig lässt, ist, wenn es darum geht, ja, wie mache ich denn das? Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass du, um deine Perspektive zu wandeln, dass das ein spontaner oder ein Event ist und dann ist alles gut. Sondern auch hier muss jede Einzelne an sich arbeiten und diesen Perspektivwandel wirklich auch managen. Und das ist nicht leicht, denn die Art, wie wir gedacht haben und unsere Perspektive hat uns ja oft dorthin gebracht, wo wir sind. Also ich gebe dir ein Beispiel, Führung. Ja, die Art, wie du über Führung nachdenkst, wenn du Führungskraft und erfolgreich bist, hat dich ja dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Und da einen Perspektivwandel hinzubekommen, das ist auch eine, wie man im Englischen sagen würde, a big ask. Ja, das ist ja eine große Hausnummer. Das ist da, wo wir sagen, das ist da, wo Coaching sehr, sehr, sehr erfolgreich ist und greift und die Menschen dabei hilft, diesen Perspektivwandel zu schaffen. Um es konkret zu machen, lass uns bei Führung bleiben. Ich hatte gerade diese Woche ein tolles Gespräch mit einer wirklich hervorragenden und beeindruckenden Frau, die mir von ihrem eigenen Perspektivwandel zum Thema Führung erzählt hat. Sie hat gesagt, sie war früher eine sehr taffe Chefin, die sehr geführt hat über, würde man sagen, Kontrolle und so weiter. Und sie hatte so eine Handbewegung. Also sie hat gesagt, sie hat Führung immer so gesehen und es ist wie, wenn man die Hand auf dem Kopf von jemandem hält, so tätschelnd oder kontrollierend. Und dann hat sie gesagt, aber eigentlich ist Führung ja so. Und sie hat ihre Hand einfach umgedreht, als ob sie jemanden supporten würde. Also nicht führend von oben herab, sondern eher begleitend von unten, wenn du so willst. Und das fand ich auch so, auch wie sie das mit ihrer Handbewegung gemacht hat, hat sie den kompletten Perspektivwandel dargestellt. Nun, was bedeutet es denn? Wenn du Führung siehst von oben herab und wenn das wirklich deine Einstellung zur Führung ist, dein Mindset zur Führung, dann wirst du dich entsprechend verhalten. Du wirst viel mehr, ich sage jetzt mal, Ansagen machen, kontrollieren, vielleicht über Druck arbeiten. Wenn du das aber umdrehst, dann überlegst du dir, okay, was ist meine Rolle als Führungskraft mit diesem Mindset? Dann geht es darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Leute laufen können, dass Leute sich selber entwickeln können. Das heißt, du gibst dann auch Feedback, auch toughes Feedback, viel, viel öfter, weil du möchtest, dass sie sich entwickeln. Du wirst Ressourcen finden und suchen, damit die Leute ihren Job machen können. Und wenn keine Ressourcen da sind, dann wirst du eine Unterhaltung darüber haben, was überhaupt machbar ist. Wenn dir das aber egal ist und du mit Druck führst, dann sind dir die Ressourcen, die den Leuten zur Verfügung stehen, so ein bisschen egal, weil die sollen es halt machen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich übertreibe, aber ich spitze es mal zu. Und das ist so ein Beispiel für, wie die Art, wie du über Führung nachdenkst, dein komplettes Verhalten steuert und dann auch deine Resultate beeinflusst. Und ich glaube, dass das ist die manche bekommen es selber hin, aber in der Regel brauchen wir eine Methode, einen Prozess, eine Begleitung, um dorthin zu kommen in einem wertneutralen Raum. Und das ist das auch, warum Coaching so stark ist.
Ja. Ja, das ist also, ich finde es schade, dass wir wirklich nur die Audiospur haben, weil das mit den Händen war so greifbar, also genau. Das zu zeigen, man muss sich tatsächlich vorstellen, diese zweite Hand sozusagen von unten ist, mich hat sie erinnert an dieses kleine LinkedIn-Gimmick, unterstütze ich, ne? Dieses unterstützende Support.
Ja, genau.
Das ist
genau.
Sehr, sehr schön. Gutes Stichwort, wir waren jetzt bei den Methoden, lass uns doch mal konkret sprechen, was gibt es denn für Methoden aus dem Coaching, wie man diesen Wandel gut moderieren kann, wie man also die Menschen mitnimmt, wie man so schön sagt.
Also bei The Next We haben wir unsere Spezialität ist Mindset-Wandel. Wir sind die Experten für Mindset-Wandel und zwar für skalierbaren Mindset-Wandel. Das ist etwas, was uns sehr unique macht. Wir bieten an ein Programm, wo wir Menschen individuell coachen, und zwar komplett alles über App und Remote. in einem geschützten und vertraulichen Raum. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine Videokonferenz mit den Coaches, zwischen Coach und Coaches, die wir matchen, sondern es ist ein Telefonat. Und das bieten wir an in 12-Wochen-Programmen, wo in den ersten 4 Wochen die Gespräche darauf fokussiert sind, das alte Mindset zu einem bestimmten Thema, was man sich vorher gesetzt hat, entweder für große Transformationsprojekte hat sich das Unternehmen gesetzt, die wollen sich transformieren und wollen bestimmte Themen adressieren. Oder für unsere Leadership-Programme, wo Coach und Coachee am Anfang an den individuellen Führungsthemen oder die festlegen am Anfang des Programms. Und dann wird in den ersten 4 Wochen das alte Mindset zu dem Thema identifiziert. Manche sind sich dessen auch gar nicht bewusst, was das Mindset ist. Und dann wird analysiert, ob dieses Mindset wirklich die Themen unterstützt, die sie lösen wollen. Und oftmals sieht man, mein Mindset zu diesem bestimmten Thema ist ja sehr begrenzt oder begrenzt mich. Also Führung, lass uns beim Führungsthema bleiben, Führung von oben oder Führung unterstützend, erzeugt eine komplette andere Art, wie du dich verhältst. Also wenn in diesem Beispiel bleibend, wird dann in den ersten 4 Wochen dieser Wandel, dieser Perspektivwandel mit den Coaches erarbeitet. Und was unsere Coaches, und das ist die Methode, die wir entwickelt haben, sind einfach wahnsinnig gut darin, das für die Leute zu identifizieren und zu wandeln. Aber der Wandel findet nicht beim Coach statt, sondern bei den Coaches. Also die Coaches sind da, um das zu begleiten und nicht um den neuen Mindset zu definieren. Denn das ist sehr individuell. Wie du über ein Thema denkst, ist komplett anders, wie ich drauf schaue. Also, und deswegen ist es so wichtig. Und in den nächsten 8 Wochen wird das geübt. Und dann in den Coaching-Gesprächen geht es darum, wie hat sich's angefühlt, wie hat das funktioniert, probier mal was anderes. Aber immer mit dem Ziel, dieses neue Mindset wirklich in Aktion zu bringen, um das dann zu einem Standard zu machen. Also man kann sich so vorstellen, meistens ist einem das alte Mindset nicht bewusst. Das heißt, in den ersten 4 Wochen bringen wir es ins Bewusste. Und dann haben wir ein neues Mindset, was uns zwar bewusst ist, aber damit wir das wirklich täglich dann auch machen, muss es wieder ins Unterbewusste fast kommen. Und da deswegen die Übungen, damit das wie Fahrradfahren, damit das dann automatisch wird. Genau. Und das, wie gesagt, in 12 Wochen haben wir diese mit dieser Methodik unheimlichen Erfolg, dass die Leute das dann auch wandeln können und dann für immer einsetzen können. Und die Methode können die dann auch für sich, für viele andere Themen verwenden oder sich natürlich noch weiter Unterstützung holen für andere Themen mit unseren Coaches.
Und was sind denn so, wenn man jetzt, also die Methodik ist klar, aber wenn man jetzt konkret zum Beispiel, was sind denn so Tools? Also zum Beispiel, wie wichtig kann ich mir vorstellen, ist da Sprache? Weil wie ich auf die Welt schaue, wie ich sie beschreibe, hat ja viel damit zu tun, ne? wie ich Probleme löse. Also ich sage schon zum Beispiel Probleme, ne? Das Wort Problem ist ja schon ein Problem sozusagen. Oder vielleicht ist es ja auch in Ordnung und man nimmt es ernst und ändert es. Ne? Also die Frage, inwiefern hilft es, dass man sich über seine Sprache bewusst wird und das auch anders einsetzt?
Das ist dann die Kunst unserer Coaches, genau auf diese Worte dann zu hören und da reinzugehen und zu fragen, ist das denn wirklich ein Problem beispielsweise? Ist das wirklich so? Und dann kann natürlich das Resultat sein, ja, ist es, hier sind die Fakten. Aber meistens ist es unsere Bewertung der Situation, die dann dazu führt, dass wir das Problem nennen. Wiederum eine andere Person würde draufschauen und sagen, hey, was für Möglichkeiten uns das bietet. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber wenn wir das und das und das und das ändern, dann ist das eine Riesenchance. Und das ist der Perspektivwandel, den unsere Coaches wirklich, wo die Experten dafür sind. Und vielleicht ein Wort zu unseren Coaches, um bei The Next Week Coach zu werden, erwarten wir, dass unsere Coaches selber sehr viel Industrieerfahrung haben, Führungserfahrung haben, dass sie eine eigene Coaching-Ausbildung haben, mindestens schon selber 500 Stunden Coaching-Stunden haben. Und dann erst würden wir sie in unseren Pool aufnehmen, um sie dann auszubilden nach unserer Methode. Mhm. Das heißt, der Standard unserer Coaches ist wirklich extrem hoch. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum wir sehr, sehr selbstbewusst und sehr erfolgreich sagen können, die Programme, die wir anbieten, funktionieren. Wir haben da einfach nicht nur tolle Coaches, sondern auch die Methode ist tried and tested und wirkt dann. Aber deswegen ist Sprache absolut essentiell, auch nicht nur für den Perspektivwandel, sondern auch für die Art, wie wir die Welt sehen und betrachten und wie wir das dann auch ständig verstärken. Also wenn wir, wie du eben sagtest, das Wort ständig über Probleme sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir viel mehr Probleme als Chancen sehen, auch sehr hoch. Mhm. Statt, also wobei ich auch nicht dafür bin, das wegzureden. Also wenn etwas ein Problem ist, dann müssen wir auch sehr konkret sagen, das ist wirklich ein Problem. Und das, aber dann ist, dann bleiben wir doch da nicht stehen, sondern dann suchen wir nach Lösungen.
Mhm. Genau. Ja, alles andere ist ja tatsächlich trivial. Das geht ja hin bis zu so einem Glücksterror, ne? Jetzt alles immer toll finden müssen.
Genau, das toxic Positivity, ja. Genau. Also da, das ist fast genauso schädlich, wie wenn man alles nur perspektivlos sieht. Weil wenn du Themen nicht adressieren kannst, die gehen ja nicht weg und der Frustlevel steigt. Also es geht wirklich um die Adressierung von wichtigen Themen, aber eben immer mit so Fragen wie, ist das wirklich so? Mhm. Wie könnte man es sonst sehen? Und wirklich das Thema von verschiedenen Seiten anzuschauen, um ein kompletteres Bild zu haben. Wir werden wahrscheinlich nie ein komplettes Bild von allem bekommen, aber wir können unseren Horizont erweitern.
Ja, dafür ist die Welt, dafür ist die Welt zu VUCA, ne? Also es ist nun alles relativ komplex in uns jetzt in dieser Zeit ganz besonders, wo alles im Umbruch ist. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, da auch mit positiven Beispielen und mit Best Cases auch Leute zu gewinnen, an diesem Wandel mitzuarbeiten, weil es gibt ja wenig Perspektiven oder Alternativen. Professor Stuchter hat neulich den schönen Satz gesagt, für Pessimismus ist es zu spät. Ne? Ja. da ist was dran. Also wenn wir es schaffen, dann nur indem wir lösungsorientiert denken und handeln und kommunizieren. Mhm. Ich habe jetzt noch mir ist noch eine Geschichte eingefallen, die du mir im Vorgespräch erzählt hast, von einer Konferenz, wo einer eurer Kunden, darf man sagen, auf der großen Bühne was ganz Interessantes gesagt und gemacht hat. Vielleicht kannst du mal erzählen. Das ist nämlich ein Beispiel für, wie sowas wirkt, was ihr macht.
Genau. Also du redest von Marc-Aurel Boersch, der ehemalige CEO von Nestlé Deutschland, der auf dem MMM-Kongress in München vor einiger Zeit über die Transformation von Nestlé gesprochen hat und auch über seine eigene Transformation. Nestlé ist ein Kunde von uns. Wir haben gecoacht und coachen nach wie vor hunderte ihrer Führungskräfte und helfen denen, unterstützen die bei ihrem Wandel. Also das ist eine riesen Transformation, die wirklich gerade durchgehen, weil die erkannt haben, dass ihr Sortiment gesünder werden muss, dass die daraufhin die Lieferketten neu gestalten müssen. Und wenn man sich dann überlegt, was bedeutet das, das ist ja wirklich ein Riesending. Die müssen anders zusammenarbeiten, um diese Geschwindigkeit auch hinzubekommen. Und in diesem Zusammenhang haben sie sich überlegt, wie können sie das machen, wie können sie auch ihre Mitarbeiter, ihre Führungskräfte unterstützen, diesen Wandel mitzumachen und die Vorbehalte vor allen Dingen abzubauen. Und dort hat er dann eine Anekdote von sich selber erzählt und deswegen kann ich das hier auch teilen, weil er das auf der Bühne gesagt hat, sonst ist das natürlich eine komplette persönliche Geschichte, die auch nur zwischen Coach und Coachee bleibt. Er hat in dem Coaching-Gespräch festgestellt, also als es um sein Mindset ging, hat er, und er hat auch auf der Bühne gesagt, erstmal hat er es nur aufgeschrieben, weil er es gar nicht laut aussprechen wollte. Er hat gesagt, dass er sich eingestehen musste, dass ihm eigentlich Resultate wichtiger waren als Menschen, als die Menschen, die das am Ende die Resultate bringen. Und das, glaube ich, ist deswegen so eine starke Geschichte, weil wir reden oft davon, dass Menschen sind unser größtes Asset, unsere Mitarbeiter sind uns wichtig, etc., etc. But really, ist es wirklich so? Oder sind die dann nicht so wichtig wie die Zahlen? Und das spüren ja die ganze Teams. Das, auch wenn es unausgesprochen ist, wird das Verhalten dann sich so ausdrücken, dass die Leute das mitbekommen. Und das Resultat ist dann oft, dass dann auch eine Widerstandshandlung ist. Wer will denn so bewertet werden von Kolleginnen, Kollegen oder von Führungskräften? Das ist ja nicht etwas, was besonders attraktiv ist für Teams. Und so konnte er seine Perspektive wandeln und sagen, nee, ich muss die Menschen wirklich an erster Stelle stellen. Mhm. Was jetzt nicht bedeutet, dass Resultate egal sind, sondern es geht darum, dass man vertraut, dass die ja auch das Beste wollen. Und plötzlich gibt es eine ganz andere Art von Führung. Und das beschreibt er auch, also wenn man The Next We und Nestlé googelt, dann haben wir auch ein schönes Video gemacht, wo er auch dann in dem Video beschreibt, und dann wurde ich angesprochen, was ist mit dir los? Weil die plötzlich festgestellt haben, er wirkt ja auch ganz anders auf Menschen und plötzlich entsteht eine Dynamik. Und dadurch, dass wir eben Hunderte gleichzeitig coachen können, oder wenn es nicht Hunderte sind, dann auch bei mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen ganze Teams coachen können, merkt ja jeder, dass sich irgendwo bei sich selber, aber auch bei anderen etwas wandelt. Und dadurch entsteht so eine Art Resonanz, wie bei einem Instrument, die dann wieder gespürt wird und die dann wieder das neue Verhalten verstärkt. Und ich glaube, ein weiterer Grund, warum das so greift, ist eben, um an den Anfang unseres Gesprächs zu kommen, wird genug über Mindset gesprochen. Vielleicht wird das adressiert, aber es wird nicht in Aktion gebracht. Also nur zu sagen, wir müssen unser Mindset wandeln, lässt dich ja im Regen stehen, wenn du nicht auch wirklich ein Programm und eine Methodik hast, die dir dabei hilft, die deinen Teams, die deinen Leuten dabei hilft und die auch erklärt, warum es wichtig ist. Nicht, weil was mit dir falsch ist, sondern weil es dir hilft, deine Handlungsspielräume, dein Verhalten zu erweitern. Also ich sage immer, das ist wie wenn du im Klavier nur ganz in den kleinen Ausschnitt der Tasten nutzt und plötzlich hast du aber die ganze Klaviatur, die du nutzen kannst. Und darum geht es. Also es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um eine Erweiterung der Perspektive, damit man wirklich sich auch anders verhalten kann, auch in Zeiten, wo es stressig wird und nicht auf alte Muster zurückgreifen muss.
Und da wird es eben wichtig, dass man das auch mal spürt und diese vielen Töne, die man zur Verfügung hat, diese auch Zwischentöne, dass man das alles spürt und sieht und nachvollziehen kann. Und da ist ja ein wichtiges Mittel oder Vehikel, um die Menschen da wirklich mitzunehmen, ist ja Storytelling. Das ist ja auch was, wir müssen uns ja Geschichten erzählen, weil über diese Geschichten lernen wir. Da lernen wir ja auch diesen positiven Wandel und den auch anzunehmen und auch selber Teil dieses Wandels zu sein. Inwiefern müssen wir uns vielleicht auch, wenn man es jetzt mal weg vom Individuum oder auch der Unternehmensseite mal auf die Gesellschaft kommt, auf das große Ganze, inwiefern müssen wir uns vielleicht auch als Land eine neue Geschichte erzählen? Wir hatten ja eine gute Geschichte. Wir hatten nach dem Krieg dieses Wiederaufbauen, Topos, ne? Wir sind auferstanden aus Ruinen, buchstäblich, und haben wirklich was Großartiges hinbekommen. So, und jetzt müsste man ein nächstes Kapitel aufschlagen.
Ja, also ich denke, du hast da absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Für mich ist das eins der Gründe, warum es vieles einfach stagniert. Es gibt mir nicht bekannt eine Debatte darüber, was denn das neue Selbstverständnis, jetzt mal, wenn man bei Deutschland bleibt, was denn das neue Selbstverständnis von Deutschland ist. Wenn man sich die 10 Diskussionen rund um die Energiewende anschaut, das ist so klein, klein und so anstrengend, obwohl wir alle wissen, dass wir etwas tun müssen und dass wir das schnell tun müssen. Und warum ist das so? Es könnte wirklich daran liegen, ohne dass ich jetzt hier die Armchair-Expert Psychology für Deutschland bin, aber wie wir uns als Land sehen, bewirkt natürlich, dass wir so oder so handeln. Ja? Also beispielsweise Energiewende. Wenn wir ein Narrativ hätten, das heißt, wir können, wir haben die technologischen Kapazitäten, wir haben auch die enorme Krisenfestigkeit von Erneuerbaren gesehen, jetzt im wenn wir uns über Gas oder schweige denn Kohle und so weiter unterhalten, was das bewirkt hat, dass wir so eine Abhängigkeit hatten von einer Energieform. Mhm. Das war ja für viele ein unheimlich dramatischer Moment. Ich habe einige Gespräche gehabt, auch privat, und habe natürlich auch viel gelesen darüber, dass Leute richtig Angst hatten, im Winter zu frieren. Und in UK ist das dann auch eine krasse Sache gewesen, viel mehr als bei uns, dass Leute eine Wahl hatten zwischen was zu essen oder zu frieren. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist schon irre.
Das ist doch irre. Wer will denn sowas? Mhm. Und wir hätten und wir haben die Möglichkeit, das so zu ändern, dass wir dieses Problem lösen. Und zwar nachhaltig und forever. Warum tun wir es denn nicht? Also das liegt doch auch sehr daran, wie wir uns sehen. Sind wir diejenigen, die die Technologie nach vorne bringen, die das können, die das dann auch vormachen können für andere, um eine Blaupause zu haben für andere und uns dadurch neue Märkte erschließen? Oder sind wir irgendwie da bedacht, dass auch ja nichts, dass es alles bewahrt wird, wasch mich, aber mach mich nicht nass, weil es muss ja, der Wohlstand muss gewahrt werden. Und indem wir diesen Mindset haben, der Wohlstand muss gewahrt werden an oberster Stelle, werden wir ihn verlieren. Weil du kannst ihn nur wahren, wenn du dich wandelst, wenn du dich adaptierst, wenn du auch bereit bist, hier und da durch ein Tal der Tränen zu gehen, weil auf der anderen Seite die Wiese viel, viel grüner ist. Aber wenn du nicht bereit bist, da durchzugehen, dann wird dein Teil auch vertrocknen. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr besorgniserregend finde, aber gleichzeitig auch sehe, da gibt es auch sehr schöne und sehr positive Bewegungen aus der Wirtschaft. In der Politik, glaube ich, ist das noch nicht in der Breite angekommen. Da ist noch so die Politisierung von Nachhaltigkeit zu stark. Aber ich glaube, die Wirtschaft wird das aushebeln. Ja. Ich war im Januar in Davos und Nachhaltigkeit war überall. Ja. Und zwar nicht nur als Thema, sondern sehr konkret. Und ich begleite das Thema nun schon seit Jahrzehnten jetzt. Also eins der ersten, ich habe ja bei Siemens angefangen, meine Karriere, und eins der ersten Themen, die ich hatte, war den ersten Nachhaltigkeitsbericht oder Responsibility hieß es damals, Verzeihung, nicht Nachhaltigkeit, sondern Responsibility-Bericht mit aufzusetzen. Und damals war das für Unternehmen relativ neu. Und meiner Meinung nach wurde das damals auch zwar ernst genommen in der Kommunikation und in der Positionierung, aber es hatte noch nicht diese Durchschlagskraft durchs ganze Unternehmen. Und in den Jahren danach habe ich gesehen, wie auch ganze Technologien dorthin ausgerichtet wurden, Lieferketten. Und in Davos habe ich das eben sehr, sehr stark gespürt, dass es ging nicht mehr, wir sollten, wir müssten, wir könnten, sondern das machen wir, das sind die Projekte, an denen wir arbeiten, das sind die Partnerschaften, die wir machen, um CO2-neutral zu werden. Mhm. Und hier ist auch, wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben und wo wir hinkommen möchten. Also sehr konkret mit Zielen belegt.
Ja.
Und wenn das Und von daher wird sich die Politik dem auch nicht verschließen können. Ja?
Ja, das ist zu stark. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der Wandel aus den Unternehmen kommt. Wir sehen das auch sehr, sehr deutlich mit in unseren ganzen Gesprächen mit unseren Partnern aus der Industrie, dass die Themen verfangen. Da wird es verstanden. Da werden, finde ich, jetzt auch die richtigen Weichen gestellt. Das ist sehr schön zu sehen. Und dieses Thema zum Beispiel Circular Economy, das ist ja nichts Neues. Überhaupt nicht neu. Genau. Aber jetzt kriegt das Moment, weil jetzt ist durch diese Vielschichtigkeit an Krisen, denen wir begegnen, jetzt ist es klar, es bietet uns Lösungen. Ne? Und da treffen sich wirklich das Nützliche zu tun und the right thing to do the right thing, das kommt alles zusammen. Ne? Und das ist sehr schön zu sehen, es geht doch.
Ich würde sagen, an dieser Stelle hat in der Wirtschaft und mehr auch in der Gesellschaft ein echter Mindset-Wandel stattgefunden. Mhm. Der politische muss folgen. Aber in der Gesellschaft und in Unternehmen siehst du, was es bedeutet, wenn man auf ein Thema ganz anders schaut und es auch für sich verinnerlicht, was das für Chancen bietet. Genau. Und das sind jetzt nicht nur die Vorreiter inzwischen, sondern auch große Fonds, die ihre Fonds umstrukturieren. Und Larry Fink von BlackRock hat von einer tektonischen Veränderung gesprochen, wenn es zum Thema ESG, wo ganze Industrien dadurch auch verändert und beeinflusst werden. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir ruhig mal feiern sollten, auch wenn es natürlich, wenn du Klimaforscher fragst, nach wie vor zu langsam geht im Verhältnis zu der Größe des Themas und der Gefahren für die Welt sozusagen. Aber trotzdem, es hat Geschwindigkeit aufgenommen und das sollten wir auch feiern.
Genau, finde ich auch. Und diese Geschichten zu erzählen, da wären wir wieder beim Storytelling. Es gibt so viel mutmachende Geschichten und ich glaube, wenn man das besser adressiert, wenn man das auf die großen Bühnen holt, wenn man es auch in die Breite der Bevölkerung ins Mainstream trägt, dann haben wir da echt eine Chance, jetzt wirklich mal die entscheidenden Meter voranzugehen damit.
Genau. Und damit ist eigentlich auch, also dadurch, dass es in wirtschaftlich sehr diskutiert wird, in vielen kleinen, großen Konferenzen, in Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen und das Thema wird an so vieler Stelle adressiert, dass es ist eigentlich sehr ähnlich zu der Methode, die wir bei The Next We haben, wo wir sagen, große Transformationen müssen über das Individuum vorangetrieben werden. Du musst Mensch für Mensch für Mensch adressieren, damit die Transformation im Großen gelingen kann. Und das findet ja auch, wenn du die Parallelen da ziehst zum Thema Nachhaltigkeit, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen finden diese Debatten statt, findet die Auseinandersetzung damit statt. Und das skaliert dann zu einer gesellschaftlichen Transformation. Und so ist es eben auch bei den Programmen. Also das ist eigentlich die Erkenntnis, weshalb es uns gibt, dass wenn du das schaffst, dann kriegst du auch den großen Wandel hin. Und wir schaffen eben die Skalierbarkeit, indem wir über eine App diese individuellen Gespräche anbieten, die man dann aber skalieren kann für ein Unternehmen jeglicher Größe. Und das ist wirklich eine schöne Parallele, finde ich, für das, was gerade gesellschaftlich stattfindet und auch stattfinden muss. Und Wandel, ja, wir tun uns oft schwer mit Wandel, aber du hast ja auch oftmals Momente, wo der Wandel gefühlt in Lichtgeschwindigkeit vollzogen wird, ohne dass es großen Aufwand gibt. Ja. Das gibt es eben auch.
Ja. Dann, also wenn wir es müssen. Muss,
ja. Manchmal, wenn wir es müssen und manchmal auch, weil es nicht zum Politikum gemacht wird, weil es einfach, weil man sieht, das tut mir ja nicht weh. Also ein Beispiel für mich, ein wahnsinniges Wow-Moment ist, weil ich bin ja Deutsche und Spanierin und deswegen vergleiche ich die beiden Länder auch mal ganz gerne. In Spanien wurde in den letzten 15, 20 Jahren gesellschaftlich hat es einen so enormen Wandel gegeben hinsichtlich Themen wie Stellung der Frau in der Gesellschaft, LGBT, überhaupt die ganzen, das Thema, was ist eine Familie und was nicht. Und das ist, empfinde ich, die Debatte oder die tatsächliche Nicht-Debatte über diese Themen in Spanien viel entspannter als in Deutschland. Wo man immer denkt, das eine Land, also nämlich Spanien, ist ja im Image viel konservativer als Deutschland, empfinde ich aber überhaupt nicht so. Also als Beispiel, ich war auf einer Hochzeit in einem ganz kleinen Dorf in Galicien, oder die Hochzeit war nicht in einem Dorf, aber die Leute kamen aus einem kleinen Dorf, und das Hochzeitspaar hat an einem See geheiratet. Und das wurde mit so einem, eine Freundin hat die vermählt, also weil es gibt ja diese Minister-Hochzeiten. Also es war nicht in der Kirche, es war kein Priester, weit und breit. Und dann habe ich meine Tante gefragt und habe gesagt, hör mal zu, das ist ja, ich habe auch keine Konversation darüber gehört, wie außergewöhnlich das ist. Also alle haben da sich gefreut und gefeiert und die Hochzeit fand statt, also auch mit weißem Kleid und zwar alles sehr traditionell aus dieser Hinsicht, aber dann auch wieder sehr wenig traditionell. Und ich habe sie gefragt, ich so, sag mal, wie ist denn das so? Ist das normal? Oder? Und sie so, du, ja, die jungen Leute, die machen das jetzt so. Das ist jeder, wie er will. Und übrigens, da hinten siehst du, das sind von dem Bräutigam, das sind seine Freunde. Und der hat unheimlich viele Freunde aus der LGBT-Community. Die feiern, die sind auch dabei. Und ich fand es bemerkenswert, dass sie das jetzt nicht gesagt hat, oh, guck mal da drüben, das sind diese, sondern das waren so, hey, und by the way, das ist für uns völlig normal. Und immer mit diesem, die jungen Leute machen das halt einfach so.
Genau.
Und das fand ich so entspannt zu sagen, ja, wir sind vielleicht traditioneller, wir wären in die Kirche gegangen, aber wenn du das anders machen möchtest, good for you. Während wenn du das hier vergleichst, so, das kann man doch nicht machen. Und dann, es gibt oft diese Art von Diskussion, die ich sehr, sehr einfach, also warum nicht? Ja. Meine Cousinen haben alle Familie, haben Kinder und wohnen mit ihren Partnern, sind nicht verheiratet.
Ja.
Also es ist keine, und es ist keine Debatte. Also sie sind nicht Rebellinnen, sondern es ist halt so.
Ja.
Und das fand in den letzten 20 Jahren statt. Also ein Mindset-Wandel gesellschaftlich zu wirklich wichtigen Themen. Während ich oftmals die Debatte hier sehr, sehr beengt finde und anstrengend, wo ich mir denke, so, ja, es zwingt dich ja keiner, es zu tun oder nicht zu tun. Warum musst du jetzt ein Fass aufmachen, wenn andere es ihr Leben so oder so gestalten wollen? Das meine ich, es kann stattfinden, wenn wir es nicht politisieren, sondern pragmatischer mit den Themen umgehen. Und ich glaube, so ein Pragmatismus, den wünsche ich mir für viele unterschiedliche Themen.
Total. Kann ich nur unterstreichen, ist auch mein Gefühl, dass diese Themen, über die man doch einfach nur sachlich, fachlich diskutieren könnten, werden politisiert, werden ideologisiert. Es ist regelrecht ein Kulturkampf, der tobt, leider. Und ich glaube auch, wir müssten uns da viel mehr öffnen. Also im Grunde mehr Spanien wagen.
An manchen Stellen, an anderen Stellen. Also ich sehe ja beide Sachen. Das ist nur ein Beispiel, wo in Perspektiven Mindset-Wandel stattfinden kann. Sehr, sehr schnell. Ohne dass es kompliziert ist. Also darauf wollte ich hinaus. Und es gibt keinen Grund, warum Deutschland nicht auch einen Mindset-Wandel hinbekommen könnte, gerade als ein Land, was Technologie ja so im Herzen hat, zum Thema Erneuerbare, zum Thema Kreislaufwirtschaft. Es hat ja viel oft mit Technologie und mit Prozessen zu tun. Deutsche sind ja auch sehr
prozessverliebt.
Und ich finde, Prozesse sind auch gute Prozesse, helfen uns ja auch und sind ja eine Erleichterung, wenn sie gut gemacht sind für uns. Also von daher, Technologie und Prozesse gehören zum Kerngeschäft Deutschlands und das anzuwenden für den Wandel, das ist doch ein großartiges Ziel, von dem ich mir wünschen würde, dass wir diese Perspektive, dieses Mindset wirklich auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und politisch für uns für uns entdecken und vorantreiben.
Wunderbar. Das wäre schon ein hervorragendes Schlusswort, weil ich finde, man geht ja auch gerne mit einem guten Gefühl aus einem Gespräch raus. Mhm. Ich finde, der Bogen ist uns super gelungen bei all den riesigen Herausforderungen, mit denen wir gerade alle kämpfen. Trotzdem noch eine letzte Frage, mit dem ich den Podcast gerne beenden würde für heute. Unser Podcast heißt ja Circleless Now und das Now ist mit einem Ausrufezeichen versehen. Das ist kein Zufall, weil wir sagen jetzt, ne? Jetzt müssen wir die Dinge tun. Darum letzte Frage, was muss jetzt passieren, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, wir müssen wirklich einfach machen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und das kannst du nur auflösen, indem du in die Handlung kommst. Und all das, was wir besprochen haben, braucht jetzt, wir befinden uns jetzt sozusagen, wenn ich unsere Programme anschaue, die ersten 4 Wochen sind vorbei, den neuen Mindset haben wir identifiziert. Jetzt müssen wir in die Übung kommen und in die Handlung, damit das wirklich sich auch wieder vertieft. Und ich sage, let's go, let's do this. Das muss jetzt geschehen. Die Handlungen müssen sichtbarer werden. Und das können wir wirklich im Großen und im Kleinen auch in ganz vielen Momenten selber gestalten.
Ja, super. Und das machen wir auch. Wir gehen wieder an die Arbeit. Wir haben viel vor. Ganz lieben Dank, Rosa, für dieses tolle Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Und ja, vielen Dank.
Natascha, danke, dass ich da sein durfte und es ist so ein wichtiges Thema, was ihr vorantreibt. Also von daher danke, dass ich ein kleiner Teil davon sein durfte.
Das war Circleless Now. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube.